Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute ein Fotograf, der sich durch einen ganz eigenwilligen Stil auszeichnet. Er inszeniert seine Fotos manchmal wie Szenen, manchmal eher wie Skulpturen. Andreas Mühe, ganz herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Wir werden noch viel über Ihre Arbeit sprechen, über Licht, über Einstellungen. Aber lassen Sie uns mal ganz einfach beginnen in Ihrer aktuellen Berliner Ausstellung. Herr Mühl, da sind 38 Weihnachtsbäume zu sehen. 38 vor neutralem Hintergrund, ohne Menschen davor. Wer hat die geschmückt?
Das sind 38 Bäume der Familie Mühe-Hahn. Das sind die Bäume von 1979 bis 2016 und die sind alle eine Rekonstruktion. Das ist eine Arbeit von mir aus dem Jahr 2015 oder 2016 und die wurden alle von mir und Mitarbeitern geschmückt und da mussten ganz viele Sachen wieder neu gebastelt, zusammengekauft werden, damit das Projekt entstehen konnte.
Das heißt aber auch, wenn wir ganz viel Zeit hätten, dann könnten wir Ihren Lebensweg als Zeitstrahl entwerfen, sozusagen von Weihnachtsbaum zu Weihnachtsbaum?
Ja, das haben Sie ganz richtig verstanden. Ich finde, meine Arbeit hat viel mit dem Zeitstrahl zu tun, also auch nach vorne oder nach hinten. Und man kann auch an einem Baum eine Familiengeschichte ablesen. Es gibt aber auch Familien, die jedes Jahr denselben Baum haben und der Vati den Druck hat, auch jedes Jahr denselben Baum zu kaufen.
Und die Erinnerung an den Weihnachtsbaum des dritten Lebensjahres von Andreas Mühe, die dürfte jemand erzählt haben oder die haben Sie doch gar nicht mehr?
Das sind Erzählungen, das sind Fotos, das sind Erinnerungen meiner Mutter und Zeitabschnitte. Wir sind eine Familie, die sehr viel umgezogen ist und je nachdem, wo wir gewohnt haben, gibt es einfach Einflüsse.
Der Fotograf Andreas Mühe besucht uns heute. Seine aktuelle Ausstellung findet in einer Kirche statt, in der Matthäuskirche, hier in Berlin, nahe des Potsdamer Platzes. Was für ein Privileg, Herr Mühe. Ihre Arbeiten kann man derzeit sehen.
Ja, das ist ein großes Glück in dieser Zeit. Ich meine, es gibt auch noch die Galerien, die offen haben, die auch tolle Ausstellungen gerade in dieser Stadt zeigen. Und gerade am Sonntag war ja so ein galerieoffener Sonntag in allen Galerien. Aber ja, in einem öffentlichen Haus zu spielen, das eine tolle Geschichte an Ausstellungen hat, wie letztes Jahr um die Zeit war Norbert Bisky da und hat es auch in eine wahnsinnige Stimmung getaucht, diese Kirche. Ja, ist ein großes Glück.
Und vor allen Dingen, man kann rein und für umsonst. Es ist eine wuchtige und durchaus auch herausfordernde Ausstellung, Herr Mühe. Hagiographie Biorobotica, allein schon der Titel zum Stolpern. Hagiographie meint die Heiligenerforschung. Was meint Biorobotica?
Der Biorobotica ist der internationaler Ausdruck für den Liquidator, für die, denke ich, um die halbe Million Menschen, die dort reingegangen sind, den Reaktor in Tschernobyl gesäubert haben, alles möglich gemacht haben, dass diese Katastrophe vielleicht nur halb so schlimm abgelaufen ist, die Mauern gebaut haben, die den Sarkophag gebaut haben, die einfach dafür gesorgt haben, dass das Ding unter Kontrolle kommt.
Die hat man reingeschickt, weil die echten Roboter versagt haben, diese Arbeit nicht leisten konnten. Da haben sich Menschen geopfert, sie waren sich aber wahrscheinlich des Risikos gar nicht bewusst. Ne? Die hat man reingeschickt und tu.
Also es gab wirklich zwei Roboter, die dorthin geschickt worden sind. Die sind nach 3 Sekunden auf dem Dach kaputt gegangen. Und dann musste man mit Menschen das regeln. Wir haben 86, Frühjahr, Tschernobyl. Wir haben gleichzeitig Glasnost, Perestroika, also auch eigentlich schon kurz vorm Zusammenfall der Systeme, 86 Tschernobyl, 89 Mauerfall, also eine sehr bewegende Zeit. Und wir haben noch ein großes sowjetisches System, was dafür sorgt, dass diese Katastrophe unter Kontrolle kommt.
Sie haben diesen Menschen diese Ausstellung auch gewidmet, haben Sie ihnen ein Denkmal setzen wollen?
Ich habe mich gefragt, also meine Bildsprache, meine Arbeit auf dem Zeitstrahl geht von vorn nach hinten und irgendwann gab es so eine merkwürdige Heldenfrage. Und gibt es überhaupt Helden? Gibt es der Held, der von einem System auserkoren wird und gemacht wird? Gibt es viele Helden? Das, eine ganze Heldenarmee, das gibt es natürlich alles nicht. Und das sind aufgrund der Vorkommnisse und der dem Zusammenfall der Systeme sind es Helden, die nie, an die nie wirklich gedacht worden sind. Also die haben ein bisschen Geld bekommen, die haben eine Flasche Wodka bekommen und sind dann wieder auch in den Breiten der Sowjetunion verschwunden. Und mit dem Zusammenbruch des Systems wurden sie auch vergessen.
In der Kirche wirkt diese Fotokomposition sehr, sehr stimmig. Trotzdem, also gab es zu Anfang nicht schwer erstaunte Gesichter, als Andreas Mühe kam und sagte, ich möchte gerne in dieser Kirche eine Ausstellung machen, auch zum Begriff, was sind Helden? Haben die nicht gestaunt?
Also die Heldenfrage in einer Kirche ist natürlich, gerade auch vielleicht in einer evangelischen Kirche, ist natürlich eine Spannung. Man muss aber einfach sagen, dass der Pfarrer Hannes Langbein ein sehr offener Pfarrer dieses Hauses ist und sehr bemüht ist, mit zeitgenössischer Kunst dort Programm zu fahren. Und dann gibt es noch Frau Jüdes. Und die beiden im Team machen da auch in der Auseinandersetzung mit den Künstlern eigentlich ein ganz gutes Programm. Und natürlich muss man sagen, dieses Thema und dieser Ort verschmelzen ganz wunderbar miteinander. Und es ist ja wie eine Provokation, dass am Potsdamer Platz russische oder sowjetische Volksgruppen, wenn man das so sagen darf, weil die Sowjetunion war sehr, sehr groß und die kam überall her und die Ukraine ist jetzt ein eigenständiges Land, das war vor 30 Jahren noch ganz anders.
Ganz große Bezüge. Wir sollten diese Inszenierung, die Sie dort zeigen, kurz beschreiben. Das sind Figuren, keine realen Menschen. Die haben Sie in Schutzanzüge gesteckt. Man sieht keine Gesichter, nichts ist personalisiert. Es wirkt auch ein bisschen wie eingefroren und trotzdem vermittelt sich mir als Zuschauerin ein Bild von Kraft, manchmal fast Bedrohlichkeit, bis hin zum Leiden. Alles ganz streng komponiert, geplant, ausgeleuchtet. Wie sind Sie das angegangen? Sie müssen ja ganz weit vorher gewusst haben, wie die aussehen sollen, Ihre Biorobotiker.
Nachdem ich mal festgestellt hatte, dass diese Liquidatoren eigentlich die größten Helden in meinem Leben sein müssen, habe ich mich mit einer Kostümbildnerin zusammengesetzt, Sarah Kittelmann, und habe mit der erstmal die 10, 12 Liquidatoren, die wir auserkoren haben, uns angeschaut, die Kostüme dazu aufbereitet und gesagt, so und so könnte das aussehen. Und dann sind wir später ins Studio gegangen und haben so gesucht nach dem Moment, bevor sie eigentlich zerbrechen. Also weil sie sind ganz clean, ganz slick, ganz sauber. Da ist noch gar kein Makel an diesen Menschen. Und sie gehen in eine unsichtbare Gefahr und verschmelzen oder zerschmelzen im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Gefahr ist nicht sichtbar und dieser Versuch, aus einem Menschen einen Mensch-Roboter, Roboter-Mensch, Mensch-Maschine zu machen, mit ein bisschen Blei auf dem Hinterkopf, ein bisschen Blei auf der Brust, also sich mit Gummi gegen Strahlung zu schützen, das ist doch sehr waghalsig gewesen.
Und was machen zugleich in diesen Tagen die, ich sag mal, aufgebahrten 38 Mühlschen Weihnachtsbäume da mittendrin?
Also die Ausstellung geht sehr lang und wir haben dann uns ein bisschen überlegt, dass das vielleicht eigentlich wie ein bisschen wie in einer Oper sein könnte. Eine Ausstellung in 3 Akten, die sich auch am Kirchenjahr etwas entlanghangelt. Und natürlich sind wir jetzt gerade in der Adventszeit angekommen, obwohl wenigen Menschen danach ist. Und da hatten wir versucht, so einen speziellen Ort zu finden, den man so verzaubern kann. Und vorher waren die Bioroboter in großen, durchsichtigen, durchleuchteten Glaskästen wie Mini-Sarkophage oder wie auch Grabplatten. Und ich habe bei einer anderen Arbeit, die ich vor vielen Jahren gemacht habe, Obersalzberg, eine Beobachtung gemacht im Berchtesgadener Land. Die stellen ihren Hinterbliebenen zu Weihnachten kleine Bäume auf die Gräber, schmücken die, zünden die Kerzen an, bevor sie in die Messe gehen. Und das im Prinzip ist für mich das, was da passiert. Jetzt sind die Bioroboter sind an die Wand gegangen. Jetzt sind sie wirklich heilig gesprochen. Mhm. Sie sind wie im Kreuzgang in kleinen Tafeln zu sehen. Und auf den Grabplatten sind jetzt Weihnachtsbäume.
Die Fotos von Andreas Mühe, die sind streng geplant, sie sind geradezu komponiert. Herr Mühe, erschaffen Sie Ihre Bilder vor dem inneren Auge und irgendwann, vielleicht viel später, klappt es dann auch mit dem Foto und macht Klick?
Ja, ungefähr genau so ist es. Die Bilder entstehen immer vorher im Kopf. Man hat eine Idee, man arbeitet die so über Monate, Wochen, manchmal auch Jahre aus und hat eine Vorstellung und dann tastet man sich Stück für Stück daran und versucht halt alle Dinge, die dazugehören, wie ein gutes Setbau oder gutes Kostümbild, einen guten Darsteller zusammenzuführen, um ein gutes Bild zu machen.
Guter Darsteller, fast eine Skulptur. Ich meine, wie ist denn so das Zeitverhältnis von Planung und dann einmal oder zweimal, dreimal, bis Sie es haben? Klick.
Also der fotografische Akt ist mittlerweile so gering und so kurz geworden, dass man zwischendurch immer mal wieder auch einen Auftrag annehmen muss, damit man ein bisschen im Training bleibt, um die Kamera noch zu beherrschen. Aber ja, es ist das Fotografieren ist eigentlich das Geringste meines Berufsfeldes.
Was allen Bildern gemeinsam ist, ist eine ganz virtuose Choreografie von Licht. Also das geht bis in die Falten der Kleidungsstücke, das ist feinst ausgeleuchtet. Man könnte meinen, Andreas Mühe ist als ein bisschen zu spät angelandeter Renaissance-Künstler auf die Welt gekommen. Habe ich gedacht, als ich davor stand, ist da was dran oder fühlen Sie sich da gänzlich unverstanden?
Nein, das freut mich ja. Ich glaube, dass mit Licht spielen und malen ist ja wie Bildhauerei. Und man hebt Sachen hervor, man dunkelt Dinge ab. Die letzte Arbeit, die ich im Hamburger Bahnhof hatte, 2019, Mischpoche, da habe ich Familienmitglieder wieder auferstehen lassen, indem ich mit Bildhauern zusammengearbeitet habe. Das ist alles sehr skulptural und nur das bis jetzt alles noch so auf die eindimensionale Ebene wieder geht, also Flachware. Und vielleicht geht die Richtung noch ganz woanders hin in Zukunft.
Ganz einfache und wahrscheinlich ziemlich gemeine Frage. Wann ist ein Bild für Sie ein gutes Bild?
Wenn sich die beiden Dinge überschneiden, die Vorstellung und der Wunsch, also aus dem mal die Idee entstanden ist und das Polaroid, was ich in der Hand habe, da ich noch analog arbeite mit einer Großbildkamera. Und wenn sich da sozusagen in meinem Gehirn das beides übereinander legen kann, dann kann ich abdrücken und kann das Negative oder das Dia belichten und dann ist es so.
Sie sagen, in Ihrem Hirn sind Sie manchmal überrascht, wie Zuschauer darauf reagieren? Die erleben dann ja wahrscheinlich auch die Fantasie, die dazu haben.
Jeder erlebt ja sozusagen mit seinem Wissen und seinem Empfindung ganz anders oder auch manchmal gleich. Aber es ist manchmal interessant, mit Zuschauern auch zu sprechen, aber manchmal ist es einfach zeitlich nicht möglich.
Zugleich wirken Ihre Arbeiten aber auch oft bewusst sehr distanziert, wie eingefroren. Was bedeutet Ihnen Distanz, Andreas Mühe?
Ja, es gab ja schon Ausstellungen in den Deichtorhallen, die hießen Pathos als Distanz. Und
er ist schon wieder bei seinen Bildern. Ich habe nach Ihnen gefragt.
Ja, ich glaube, ich pflege eine sehr große Familie und einen sehr angenehmen Freundeskreis. Doch manchmal sind mir die Menschen doch viel zu nah und vielleicht kommt daher die Distanz.
Ich bin bei der Vorbereitung für diese Sendung nämlich von einem Selbstporträt von Andreas Mühe ausgegangen. Da wirken Sie distanziert und haben zugleich was sehr Schelmisches. Das Gesicht ist hinter der Hand verborgen, aber die Augen, die staunen und die lachen. Darf ich eine Prise Küchenpsychologie beisteuern? Das ist immer riskant, aber ist Andreas Mühe tendenziell ein schüchterner Mensch mit großem Perfektionismus?
Ich würde das wieder mit Ja beantworten.
Mhm. Es gibt aber auch Humor. Ich habe eines Lieblingsbild, eine Landschaft, fotografiert, wie Caspar David Friedrich sie gemalt hat, mit wunderschönen Bäumen. Und da steht irgendwo ein ganz kleiner Mann, platziert an einem Baum. Und die Chose heißt, pinkelt er. Was war zuerst da, das innere Bild oder der Titel?
Ich hatte eine Arbeit gemacht über den Obersalzberg, wo sich sozusagen Geschichte und Erhabenheit von Natur und die Aneignung von Natur, darum ging es hauptsächlich. Und später musste ich mal dem Caspar David Friedrich folgen. Und es gibt diesen Moment, wenn ich in der Natur stehe, wo man eigentlich in besonderen Sekunden einfach auch heulen kann. Und diese Serie, ich glaube Neue Romantik hieß die, da bin ich ja der nackende Mann, der in verschiedenen Orten, ich glaube 5, 6 Bilder sind das, nackt vor völliger Erschöpfung oder weiß ich was oder Empfindung vor dieser schönen Natur steht. Manchmal muss man Dinge so abtasten. Man muss dann auch da nochmal hingehen und fragen, warum ist eigentlich ein Sonnenaufgang oder ein Untergang?
Und dann höchst profane Fragen stellen, wie zum Beispiel pinkelt er?
Ja Gott, es gibt, ob nun Tränen oder das verschiedene Varianten des Lebens.
Das ist alles sehr geplant, ausgeleuchtet, was Sie machen. Gibt es in Ihrem Leben eigentlich auch Schnappschüsse?
Ja, komischerweise habe ich gestern lange drüber nachgedacht. Es gibt Schnappschüsse, es gibt eine kleine Kamera, mit der ich alles Mögliche versuche festzuhalten, wenn ich sie denn bei mir habe oder wenn ich sie in meinem Augenwinkel entdecke. Und da gibt es ganz profane Bilder. Und ich habe gestern Nacht darüber nachgedacht, ob vielleicht die letzte Ausstellung dann irgendwann ist, dass man einen Riesenraum, eine Riesenhalle bespielt. Und diese ganze Halle hat unheimlich viele Regale drumherum, also über 20 Etagen oder vielleicht 15, so dass man das als Besucher anschauen könnte. Und überall sind nur kleine Postkartenprints drin. Und man könnte so ein ganzes Leben so darstellen in dieser Normalität, in diesem Profanen, in dem, was sozusagen jeder eigentlich erlebt. Kinder kommen auf die Welt, werden eingeschult, man geht zur Beerdigung, geht zur Hochzeit, man trifft seine Freunde, man geht in die Kneipe.
Also ganz übliche Familienfotos gibt es bei Andreas Mühe in der Familie auch. Sie haben 3 Kinder, also die kann man ja nicht aufstellen, wenn man sie sieht. Und
meine Kinder hassen es, wenn ich sie versuche aufzustellen. Das funktioniert nur, wenn ich irgendwie ein ganz großes Tramborium darum mache.
Aber Sie mögen es, wenn Papa Sie fotografiert oder laufen Sie dann weg?
Ich glaube, das ist altersabhängig. Also es gibt die kleinen, schönen Jahre und dann gibt es die Jahre, wo Sie erwachsen werden und dann ist das nicht mehr so die große Freude.
Ich frage das auch, weil ich neulich einen anderen Fotografen zu Gast hatte, nämlich Harald Hauswald, der einen völlig anderen Zugang hat als Sie. Der strummert durch die Straßen und fotografiert sich in Situationen.
Einer der besten Beobachter.
Hinein.
Ja, einer der besten Beobachter, die es überhaupt gibt. Ich liebe Harald Hauswald.
Wer hat Ihnen eigentlich die erste Kamera geschenkt?
Ich glaube, die erste Kamera habe ich von meiner Mutter bekommen. Und es war ein grüner, heute würde ich sagen, so eine Quicksnap-Kamera. Also es gab im Osten, glaube ich, eine grüne, orange und eine blaue Kamera mit 3 Einstellungen. Bewölkt, Sonne und neblig oder so oder dunkel mit Blitz. Und das war, glaube ich, die erste Kamera, die ich hatte.
Gleich infiziert?
Nein, hat eine Weile gedauert. Es war ein längerer Weg. Man muss auch dazu sagen, 1989 ist die Mauer gefallen, da war ich 10, 11 Jahre alt. Dann kamen die 90er, in denen man groß geworden ist. Da war die Berufsfindung für mich am Ende doch sehr schnell, aber es waren ja auch sehr abgelenkte Jahre.
Hüpfen wir mal ein bisschen zurück. Geboren 1979 in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, in einer Schauspielerfamilie. Vater Ulrich Mühe, Schauspieler, Mutter Annegret Hahn. Eine weit verzweigte Theaterfamilie mit Geschwistern, mit Halbgeschwistern. Sind Sie mit einem Mang von Kulissen groß geworden?
Ja, ich bin groß geworden in kleinen Bühnenbildern, die zu Hause standen und wenn man manchmal den Fehler machte, sie dann auf den Ofen zu stellen, weil sie auf den Tisch störten, sind dann die kleinen Knetfiguren manchmal eingelaufen. Oder wenn die Mutter abends nicht da war, spielten wir auch oft mit diesen Dingern. Also Bühnenbildner wäre auch ein schöner Beruf gewesen.
Ach, das haben Sie von Ihren Eltern gesehen? Also nicht die Sprache, die Bewegung, das auf der Bühne, sondern das Bild, wo man mit der Knetmasse rummachen konnte. Das ist ja interessant.
Ja, ich denke, das ist ein großer Einfluss. Und natürlich, klar, Sprache ist auch ein... Also Theater ist ja ein sehr umfassender Beruf.
Ja, Sie haben ja den Gegenentwurf gewählt, ne? Ein Beruf, wo die Worte nicht das Tragende sind.
Ja, vielleicht hat das was mit meinem Inneren zu tun. Und für mich ist ja sozusagen die Fotografie, meine Bilder sind die Sprache. Und ja Gott, es ist auch nicht gegeben, dass nur wenn man von einem, der Vater Schauspieler ist, die Mutter Regisseurin, Intendantin, dass man dieses Gen direkt weitervererbt wird. Also wenn immer in Deutschland von großen Schauspielerdynastien gesprochen wird, gibt es eher sehr wenige, würde ich sagen.
Da wird man ja auch platt gemacht. Ne? Entweder man macht das Gleiche oder man sagt alles, aber bloß nicht Schauspieler.
Ich glaube, dass Schauspieler eh einer der schärfsten und zerbrechlichsten Berufe ist, die es gibt. Und eher, glaube ich, am Ende eine Berufung.
Ihr Vater war einer der ganz großen Schauspieler, schon in der DDR, später in ganz Deutschland, unter anderem bekannt geworden durch den Film Das Leben der Anderen. Einer der Schauspieler überhaupt, die Mutter Dramaturgin, Regisseurin. Ich frage mich, wann hat das Kind Andreas Mühe eigentlich mitgekriegt, vielleicht auch entdeckt, oh, meine Alten, die gelten echt was. Und für sie waren das ja Papa und Mama, also nicht die berühmten Schauspieler.
Also es gibt so eine Reise, glaube ich, Anfang der 90er. Da fahren wir, glaube ich, in den Winterurlaub oder und schlafen noch eine Nacht in Bayreuth im Hotel. Und dann wird der Vater so unangenehm gefragt, ob er hier sich noch eintragen könnte. Und dann wird noch ein Polaroid-Foto gemacht und wird dahinter geklebt. Da dachte ich mir dann schon, dass das irgendwie merkwürdig ist. Aber ich sind eher selbstverständlich damit aufgewachsen. Für uns oder für mich sind Orte wie Theater oder das Set auch Orte des Wartens. Also es sind sehr kinderunfreundliche Orte. Die Mutter kommt bald, der Vater kommt bald. Es ist alles so. Warten hat viel mit diesem Beruf zu tun, aber Warten hat auch viel mit meinem Beruf zu tun.
Auch Warten auf den Menschen, der einen liebt, der immer nicht da ist, der immer okkupiert ist von irgendwelchen anderen Dingen?
Naja, klar. Das ist natürlich das Theater und der Film sind keine 9-to-5-Jobs. Ne? Also so gern man sich das vorstellen möchte oder auch heutzutage man sich das am Theater so hinspielen möchte, das hat ja was mit Kunst zu tun und die entsteht ja nicht in vorgegebenen Zeiten. Und deswegen wird auch ein Probenlauf bestimmt immer ausufern oder halt auch früher abgebrochen werden. Aber es ist nicht fassbar.
Es gibt eine Besonderheit in Ihrem Leben, die fiel mir sofort auf. Kein DDR-Kindergarten, sondern eine Kinderfrau. Eine Bezugsperson nur für Sie. Die mochten Sie, soweit ich weiß, auch sehr gern.
Ja, das sind die ersten Jahre in Karl-Marx-Stadt in Chemnitz. Keine Ahnung warum, vielleicht war ich noch zu klein für den Kindergarten, obwohl in der DDR ist man ja sehr früh schon in die Kita oder in die Krippe gekommen. Das sind die ersten Jahre, ich glaube die waren, ich kenne den Grund nicht, warum ich keine Kita hatte, aber ich bin sehr liebevoll in einer Familie die ersten 3-4 Jahre groß geworden in Chemnitz, ja.
Bei einer Kinderfrau?
Bei einer Kinderfrau.
Haben Sie die später mal wieder gesehen?
Ich habe es gerade versucht vor einem paar Monaten sie wieder zu sehen, aber sie ist leider im Pflegeheim und das war ein bisschen zu spät, der Gedanke.
Kein Gespräch mehr möglich. Sie sind Jahrgang 1979, das heißt, Sie waren beim Mauerfall und Wiedervereinigung ein Junge von 10 Jahren. Mhm. Wie haben Sie das damals erlebt in Ostberlin?
Wir lebten im Bützowviertel, das ist da, wo das Kino am Friedrichshain ist. Der Prenzlauer Berg war grau und man verfolgte gleichzeitig das DDR-Fernsehen und auch den SFB und wechselte immer hin und her und guckte, wie sich doch die Bilder auch verändern. Und die Mutter war viel unterwegs, die hatte auch viel an der Ernst Busch unterrichtet und war auf der Suche nach ihren Studenten. Und allgemein waren es ja auch einfach aufregende Zeiten. Und die Kinder waren manchmal mit dabei, aber auch sehr oft und viel zu Hause. Es gibt eine schöne Geschichte, dass die Mutter dann immer sagte, wenn ich mal nicht nach Hause komme über Nacht, dann nehmt ihr euch morgens ein Knäckebrot und macht euch Frühstück und ihr müsst dann nicht zur Schule gehen. Und wir hofften einfach, dass sie nicht kommt, aber sie kam dann doch immer.
Und sie hatte Angst, dass dann womöglich...
Ich denke, eine Mischung aus Verhaftung und Dinge, die einfach auch ihre Zeit brauchten zu dieser Zeit.
Ich frage Sie auch deshalb, weil die heute 40-Jährigen aus Ostdeutschland ja die Generation sind, die als relativ unbedarfte Kinder erlebt haben, wie eine Elterngeneration, eine Lehrergeneration, die Leute, die um einen rum das Sagen haben, ins Schleudern gekommen sind, der Grund wegbrach. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich würde mal sagen, oder zumindest der Grund Tino in unserem Freundeskreis ist, mit denen ich zur Schule gegangen ist, dass die 90er halt so speziell waren, weil unsere Eltern und alle Eltern, damit ja auch die Lehrer, die ja auch Eltern waren, irgendwie ihren Arsch an die Wand kriegen mussten und sozusagen in einem neuen System wieder ihre Position suchten, finden mussten. Und da sind wir groß geworden und das war halt ein unheimlich großer Freiraum für uns alle. Also wir hatten, glaube ich, mehr Zeit und waren sehr unbeobachtet.
Und das ganze Berlin dann ein großer Spielplatz?
Berlin war, glaube ich, der größte und schönste und friedlichste Spielplatz. Also eine Stadt, die, also darauf ist alles hier gebaut. Der ganze Ruf geht auf diese Jahre zurück. Aber leider hat Berlin damit nichts mehr zu tun.
Herr Mühe, wir sprachen gerade über Ihre große und weit verzweigte Theaterfamilie. Die haben Sie mal als Fotograf in Szene gesetzt, auf neu zusammengesetzten Fotos. Ihre Mischpoche, gut jiddisch-berlinisch, als Puppen versammelt auf großen Aufnahmen. Eine Besonderheit, die Lebenden sind zu sehen, aber die Toten gleich mit. Was für ein Tableau. Was hat Sie auf dieses Experiment gebracht?
Ich war damals auf einer Reise und war in der Villa Hügel in Essen und machte so eine merkwürdige Roadmovie-Geschichte über Frau Merkel und hatte Zeit, weil es so stark regnete, und lief durch die Villa und schaute mir ein Porträt von der Familie Bullen-Krupp-Halbach an und dachte, was ist denn das für ein Wahnsinn, wie man sich eigentlich so darstellt, wie man das Familienoberhaupt sich inszeniert, der geliebte, der ungeliebte Sohn, das Warme, die Mutter des Ganzen und die Kinder, die noch dazukommen. Also Familie als kleinste, aktivste Zelle des gemeinsamen gelebten Lebens.
Aber Sie haben nicht nur die Lebenden auf Ihren Fotos versammelt, sondern die Toten gleich mit. Das ist schon eine sehr eigenartige Konstellation.
Ja, nun hat jede Familie in Deutschland hat seine Geschichte. Leute kommen, Leute gehen. Wir hatten nun leider die große Tragik, dass in sehr kurzer Zeit sehr viele mal gegangen sind. Und das hat auch bestimmt damit zu tun, dass wenn ein Mann dreimal heiratet, dass natürlich auch die Verzweigungen halt sehr kompliziert werden. Und,
ich flechte mal schnell ein. Jetzt sprechen Sie von Ihrem Vater Ulrich Mühe, 2007 gestorben. Und das war ein Jahr, da sind mehrere Familienmitglieder, die Jenny Gröllmann, wenige Monate vorher. Ich meine, das Besondere ist ja einfach, dass jemand als Puppen, also neu zu arrangieren, diese Menschen als Szene in sein Bild stellt.
Naja, es war sozusagen der Versuch des Unmöglichen, was selbst zu Lebzeiten unmöglich gewesen wäre, möglich zu machen und alle Verzweigungen einmal aufzuzeigen und vielleicht damit auch so einen kleinen Frieden herzustellen oder sich das alles nochmal so bildlich vorzustellen, wie das hätte sein können oder wie sowas aussehen würde. Und ja, wir haben dann in England mit Puppenbauern zusammengearbeitet und mit einer Firma hier in Berlin. Und da ist das alles so Step by Step entstanden. Und am Ende haben sich sozusagen die Lebenden mit den Toten vermischt. Und es ist zum großen Familienporträt gekommen. Sowohl auf der einen Seite der Familie Mühe, also meines Vaters, und auf der anderen Seite der Familie Hahn, meines Großvaters, meiner Mutter. Und am Ende stehen sich im Prinzip Vater und Mutter gegenüber, jeder mit seiner Mischpoche aufgestellt.
Aufgebahrt hätten Sie fast gesagt. Was ist denn anschließend, Herr Mühe, mit den Puppen passiert?
Die Puppen sind ein Glück schon von uns gegangen wieder, da sie sehr platzeinnehmend sind und es nie Teil oder nie Idee war, jemals diese Puppen zu zeigen, sondern das ist ja, diese Arbeit hat nicht nur mit Familie zu tun, sondern auch mit der Glaubwürdigkeit und der Befragung der Fotografie. Also was können wir sehen? Was ist da überhaupt möglich? Nehmen wir das, weil wir es so wahrnehmen können, weil wir es so gesehen haben? Ist es wirklich so gewesen? Und diese Puppen mussten wieder verschwinden, damit die Arbeit auch sozusagen ihren wahrhaftigen Bestand erhalten wird.
Außerdem kann man vielleicht nicht auf Dauer die ganze Familie als Puppen in seinem Umfeld ertragen.
Ja, man möchte nicht, man möchte nicht wissen, dass der Vater noch als Puppe im Keller steht. Das ist doch sehr merkwürdig.
Sie haben sie nur einmal erwähnt. Merken Sie das? Wir haben die Kanzlerin ausgespart, Angela Merkel. Wie haben wir das bloß geschafft? Bis kurz vor Schluss unserer Stunde.
Ja, keine Ahnung. Sie sind sehr gut vorbereitet und haben mitbekommen, dass ich über die Jahre auch viele andere Themen beackert habe, als dass ich lediglich ein, zwei Mal in meinem Leben Frau Merkel porträtiert habe.
Sie haben sie aber porträtiert, sogar öfter, auch Helmut Kohl porträtiert. Das sind geradezu ikonische Bilder geworden. Besonders von Angela Merkel hat man die Andreas-Mühe-Bilder vor dem inneren Auge. Wie kommt man als dann doch relativ junger Fotograf an den Auftrag?
Ich glaube, das waren diese wilden 2000er Jahre. Es gab Chefredakteure, die hießen Ulf Poschert und arbeiteten für Magazine wie Vanity Fair und schrien laut durch irgendwelche Büroräume, die ganz in weiß waren: Mühe, hast du Bock auf Politik? Ich schick dich da und dahin. Und das ist eine längst vergangene Zeit. Diesen Printmarkt gibt es gar nicht mehr. Diese Enthusiasten gibt es so nicht mehr. Und so bin ich dazu gekommen und habe dann Frau Merkel hin und wieder mal porträtiert. Ja.
Aber Sie sind der Einzige, der sie unter einen riesengroßen Baum gestellt hat. Da steht sie uns abgewandt, klein, aber doch präsent. Man erkennt sie nur an der Haltung eigentlich. Lassen Sie mich zuerst gar nicht von der Kanzlerin sprechen. Herr Mühe, wie fanden Sie diesen Riesenbaum?
Das war damals eine Geschichte für den Stern, glaube ich. Und sie hat ein Interview zum Thema Artenschutz gegeben und die Location, in der das stattfand oder in der Nähe, war der Botanische Garten in Berlin. Und so ging ich mehrere Tage durch diesen Botanischen Garten und suchte mir Orte aus, wo das hätte stattfinden können. Und da ist ja nicht nur der Baum wichtig, sondern es gibt auch noch den kleinen Bach. Sie blickt dann noch über den Bach über auf eine Brücke. Also es ist sozusagen, es hat wieder alle Initialien, die man braucht, um so eine deutsche Romantik zu kreieren.
Aber sie hat sich dann auch brav drunter stellen lassen unter den Riesenbaum.
Naja, brav. Ich denke, eine Kanzlerin oder Frau Merkel macht das, was sie macht, und das macht sie schnell und bewusst, und dann muss man vielleicht auch ein bisschen Glück haben.
Das hatten Sie. Auf Ihren berühmtesten Merkel-Fotos ist sie ja gar nicht drauf. Das musste das Bundespresseamt ausdrücklich klarstellen. Dabei stimmte alles. AM, Mutti, Deutschlandreise, alles wirklich und trotzdem letztlich ein Fake. Das müssen Sie uns noch kurz erzählen.
Na, es gab nach all diesen Jahren, wo man dann sagte, oh, Herr Mühe ist dieser Kanzlerfotograf, und der ich ja so nie sein wollte, bei allem Respekt vor diesem Beruf oder vor diesem Wunsch, dass Fotografen sowas werden wollen, hatte ich diese Idee, dass ich mit einer fiktiven Figur, die der Kanzlerin sehr ähnlich sieht, durch Deutschland fahre und nochmal am Rhein bin, oder ich bin mit ihr nach Sylt gefahren. Ich war mit ihr unten da im Hunsrück, wo diese große Geschichte, dieses Familiendrama, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Also egal, ich habe mir so Ecken ausgesucht von Nord nach Süd, von Ost nach West, Küstrin an der Oder oder Schafe zählend am Rhein, und habe mir so vorgestellt, wie das denn wäre, wenn die Kanzlerin da vorbeischauen würde.
Andreas Mühe, der Fotograf, ist heute bei uns zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Mühe, wir haben mit Weihnachtsbäumen angefangen. Lassen Sie uns mit Weihnachtsbäumen aufhören. Sie haben eine große Familie. Wissen Sie schon, wie Ihre in diesem Jahr aussehen soll, Ihr Weihnachtsbaum?
Also wie er aussehen soll, das weiß ich noch nicht. Aufgrund dieser schönen Arbeit mit diesen 38 Bäumen haben wir ja mittlerweile mehr Schmuck, als wir jemals zuvor hatten. Also das wurde ja alles neu angefertigt und zusammengetragen. Und da kann man aus einem ganz großen Potpourri raus gestalten. Wir werden sehen. Der Baum wird ja erst am 24. vormittags geschmückt werden. Er ist schon da, wie ich gehört habe. Er steht in der Uckermark. Er soll sehr schön sein, laut meiner Mutter. Und wir lassen uns überraschen.
Wer schmückt denn dann?
Ich schmück den Baum.
Alleine? Muss großes Geheimnis für alle? Oder? Sie haben drei Kinder?
Hin und wieder auch mit den Kindern, aber das ist so unterschiedlich. Also es gibt Jahre, wo die gerne mitschmücken, dann gibt es Jahre, da mache ich es auch lieber alleine.
Wird er hinterher fotografiert als Schnappschuss? Oder als stehendes künstlerisches Bild?
Nein, er wird dieses Jahr sicherlich nur als Schnappschuss fotografiert werden. Und wenn ich diese Serie nochmal weiter fortführen würde, dann würde ich die letzten 5 Schnappschüsse zusammenpacken und dann nochmal neu ansetzen.
Neu anderer Baum. Andreas Mühl, Fotograf, sehr, sehr eigenwillig komponierter Bilder, sehr, sehr schöner Fotos, die manchmal fast Skulpturen sind. Ich danke Ihnen für diesen Besuch ins Studio und ich danke Ihnen für den Einblick in Ihre Arbeit.
Ich danke Ihnen für die Einladung.